Das tut man doch nicht. Wer soll denn das bezahlen? So habe ich einmal meine Predigt heute überschrieben. Und das hat auch einen guten Grund. Damals, vor fast 2000 Jahren, war was los in Kapernaum. Jesus kommt. Das war Stadtgespräch. Man wollte es wissen. Wer ist denn dieser Jesus? Und so drängten sich die Menschen bei einem Haus eines wohlhabenden Mannes zusammen, in das Jesus hineingegangen ist. Und dann, muss mal weiter, ich habe hier das Ding nicht. Und dann lesen wir in der Bibel Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihn ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf der Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten: Wie kann der sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in eurem Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf Erden die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte ihm: Steh auf, nimm deine Matte, geh nach Haus, denn du bist geheilt. Da sprang er auf, nahm die Matte, bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge und alle lobten Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Sowas tut man doch nicht, ne? Einfach das Dach abdecken, Schaden anrichten. Wer soll denn das anschließend bezahlen? Ich möchte uns erst einmal die vier oder diese Personen vorstellen, um die es hier geht. Menschen, die in dieser Geschichte vorkommen. Zuerst ist da ein gelähmter Mann. Er wird uns nicht mit Namen vorgestellt. Wir wissen auch nicht, wie er zu seiner Krankheit gekommen ist. Wahrscheinlich, wie es meist der Fall war, war sie angeboren und er hatte ein Leben lang unter dieser Krankheit gelitten, war ans Bett gefesselt. Damals dachten viele, dass Krankheit Folge von Sünde ist, sei es dadurch, dass es durch die Generation geht, weil der Großvater einen Götzendienst getan hat, ist der Enkel gelähmt. Das war so das Denken der Menschen damals. Und diese Menschen wurden von der Gesellschaft ausgestoßen. In der Bibel steht sowas nicht drin, dass man das tun sollte. Nur bei ganz speziellen Krankheiten war eine kultische Unreinheit da und aufgrund dessen mussten die Menschen dann abseits der Gesellschaft leben. Aber die zusätzlichen Schriften im Judentum haben fast alle Krankheiten in irgendeiner Weise als kultisch unrein betrachtet, sodass man nicht am gottesdienstlichen Leben teilnehmen durfte. Man war ausgestoßen und damit auch vom gesellschaftlichen Leben. Und je nach Familiensituation, ob man verstoßen wurde und zum Bettler wurde oder ob man in der Familie blieb, war man auf Almosen angewiesen. Dieser junge Mann, wir wissen nicht, wie alt er war, hatte Freunde, war in der Familie eingegliedert. Und diese Freunde kümmern sich um diesen Mann. Und als Jesus nach Kapernaum kommt, wittern sie ihre Chance. Das hatte sich auch zu ihnen herumgesprochen. Ist er vielleicht der Messias oder nicht? Also, dieser gelähmte Mann hatte Freunde, Menschen, die sich um ihn kümmerten. Wie wertvoll, bitteschön, ist das, Menschen zu haben, die einem zur Seite stehen, wenn man sie braucht. Ich wünsche mir das, dass wir das alle haben. Menschen, die uns zur Seite stehen, wenn wir sie brauchen. Echte Freunde. Und diese Freunde, das ist die zweite Gruppe, diese vier Männer, auch namenlos, wir wissen nicht, wie sie heißen, wir wissen nicht, wo sie herkommen, sie bringen einfach nur den Kranken zu Jesus. Sie wissen, wo es Heilung gibt. Sie wissen, wie der Kranke am besten versorgt werden kann. Sie kümmern sich in einer guten diakonischen Art um ihren Freund, vorbildlich in meinen Augen, vorbildlich. Und sie bringen ihn dahin, wo es Hilfe gibt, in diesem Fall zu Jesus. Und sie kennen keine Mühen und keine Hindernisse. Dieser Mann muss zu Jesus. Und selbst wenn man das, was man eigentlich nicht tut, tut, ein Dach abdecken und ihn runterzulassen. Dann sind da Menschen, ganz viele Menschen. Und diese Menschen sind neugierig. Da ist was los. Dabei sein. Möglichst in der ersten Reihe stehen. Schon 2 Stunden vorher anstehen, dass ich ja den besten Platz kriege. Und meine Ellbogen ein bisschen ausfahren, dass ich diesen Platz auch behalte. Dass mir ja keiner die Sicht auf Jesus verdirbt. Die Menschen waren damals wie heute nicht anders. Absolut nicht. Schaulustige. Ich war gestern in Lübeck. Da hat es einen Brand gegeben in Lübeck. Ganz, ganz viel Polizei, ganz, ganz viel Rettungswagen. Und überall standen Leute und gafften. Was ist da los? Sehen konnte man nichts, aber sie gaffen erstmal. Ne? Das ist Mensch. Sensationslüstern. Was ist da los? Und als dann so einer mit einem Behinderter da kommt, der getragen wird. Hey, komm, hier nicht. Ich muss da weiter gucken. Geh weg, geh weg, geh weg. Kein Herz für diese Menschen. Nicht mal eben Platz machen, durchlassen. Das ist typisch Mensch. Das war es vor 2000 Jahren. Und das ist es heute sicherlich nicht anders. Und dann sind da die Theologen, Schriftgelehrte, hohe Geistlichkeit, Pastoren, Gesetzeslehrer, je nachdem, wie wir das definieren. Wie hören sie? Kritisch, distanziert, abweisend. Wo ist der Fehler? Wo ist das Haar in der Suppe? Wo kann ich hinterher ordentlich raufhauen? Wo kann ich Jesus anschließend auseinandernehmen? Wo ist der Fehler? Irgendwas ist da doch faul. Das kann doch so nicht angehen, dass dieser Mann so populär ist. Sie haben ihre festgefahrene Theologie, jups, quadratisch, praktisch gut, jups, links und rechts gibt es keinen Spielraum. Und so leben sie, so handeln sie und so knechten sie die Menschen, so üben sie geistlichen Machtmissbrauch aus, und so weiter und so weiter. Pharisäer und Schriftgelehrte ist mein ganz eigenes Thema. Viele Stellen in der Bibel, die uns das belegen. Und sind nicht auch viele heutigen geistlichen Menschen, Männer und Frauen, die geistlichen Machtmissbrauch ausüben? Ich kenne leider eine ganze Reihe von ihnen, die Menschen in eine Ecke drängen und drücken, wo sie meinen, dass sie hingehören. Aber sie führen die Menschen nicht in die Freiheit des Christus, sondern in die Gebundenheit an der Theologie. Und das ist gefährlich. Und genau das geschieht hier. Und das ist auch der Grund, warum Jesus letztendlich sich diese Menschen vornimmt und mit sie nochmal gezielt anspricht und sagt, eure enge Theologie, ich zeige euch, ich habe die Macht und ich führe die Menschen in die Freiheit und ich führe die Menschen in die Weite. Steh auf und geh, du bist geheilt. Hätte Jesus diesen Mann nicht geheilt, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten diese Frage in ihrem Herzen nicht bewegt hätten? Ganz spannende Frage, ne? Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann ist da Jesus. Jesus tut das, was er immer getan hat, 3 Jahre lang. Er predigt, er erklärt den Menschen, wie Gott denkt. Mit ganz, 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 ganz viel Liebe im Herzen wirbt er um jeden einzelnen Menschen und möchte sie in eine erneuerte Beziehung zu Gott bringen. Er bestätigt seine Lehre durch Zeichen und Wunder und sagt diesen Menschen, ich bin der von Gott gesandte Erlöser. Ich bin Gott und ganz Mensch. Ein Teil der göttlichen Persönlichkeit mit einer menschlichen Natur umkleidet, um euch den Vater im Himmel darzustellen, um zu zeigen, wie der Vater ist, um euch die Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu bringen. Das ist meine Mission. Ich möchte, dass ihr heil werdet. Heil werdet. Und am Ende staunen die Menschen über Gottes Größe. Dieser Mann ist geheilt worden, nachweislich ohne menschliches Zutun, ein Wunder Gottes nicht zu leugnen. Und die Menschen tun das einzig Richtige. Sie staunen vor der Größe Gottes. Was das mit ihnen macht, ob sie zum Glauben kommen oder nicht, das sagt uns die Schrift leider nicht. Aber erstmal staunen sie vor der Größe Gottes. In dieser Geschichte gibt es drei wichtige Begriffe. Der erste ist Glaube. Fünf Männer glauben, dass Jesus der Messias ist und Macht genug hat, diese Lähmung zu heilen. Ich gehe davon aus, dass sie gehört haben, dass Jesus schon geheilt hat. Sowas spricht sich herum. Ich gehe davon aus, dass sich diese Menschen lange damit beschäftigt haben, warum ist er krank, was hat das mit Sünde auf sich, wie ist das in den Traditionen der Väter? Der Mann ist doch gläubig, der vertraut doch Gott. Jesus bestätigt ja eindeutig, als er ihren Glauben sieht, spricht er, diesen deine Sünden vergeben. Er bestätigt ja den Glauben dieser fünf Männer. Und die Bibel sagt sehr klar, Glauben ist das Ausschlaggebende, dass uns die Sünden vergeben werden und dass wir in eine gesunde Beziehung zu Gott zurückkehren können. Diese Bibelstelle ist so aussagekräftig, als Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, vergibt er. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es immer schon war, im Alten Testament und im Neuen Testament. Der Glaube an Gott ist die Eintrittskarte in die Ewigkeit, in den Himmel hinein. Der Glaube an Gott reicht aus, damit wir in die Ewigkeit zu Gott gehen können. Im Alten Testament zeigte sich der Glaube an Gott, indem die Menschen jetzt auch sich Gott näherten, indem sie Opfer brachten, indem sie was taten und es sichtbar zeigten. Aber die Voraussetzung ist der Glaube, nicht das Opfer. Und im Neuen Testament ist es nicht anders. Der Glaube an Gott ist das Entscheidende. Und wir zeigen unseren Glauben an Gott, indem wir den Jesus Christus als unseren Erlöser und das Erlösungswerk persönlich angenommen haben. Dann wird uns die Schuld vergeben, und es gibt ja nur bekanntlich nur eine einzige Schuld, die uns von Gott trennt, und das ist die Schuld des Unglaubens, die wird uns vergeben und Gott holt uns aufgrund dessen in seine Ewigkeit. Und dann darf das Leben nachkommen. Da schreibt die Bibel eine ganze Menge zu, wie das funktionieren kann. Wie das funktionieren kann. Und genau das tut Jesus hier. Er spricht diesem Mann aufgrund des Glaubens Vergebung der Sünden zu und damit ein ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Und dann predigt er erstmal weiter. Das Zweite, was ich hier entdecke, ich gehe gleich noch auf Jesus näher ein. Das Zweite, was ich hier entdecke, ist Diakonie. Diakonie. Ich bringe Menschen mit einem liebenden Herzen zu Jesus. Mich beeindruckt diese beharrliche Liebe dieser vier Freunde. Kein Weg scheint ihnen zu mühsam, kein Weg zu weit, um den Menschen genau dahin zu bringen, wo er Hilfe bekommt. Zu Jesus. Hier sehen wir ein schönes Beispiel, wie liebevolle Diakonie praktiziert wird. Jesus war wohl in einem Steinhaus eines wohlhabenden Mannes. Diese Steinhäuser hatten damals vier Zimmer mit einem Flachdach. Der große Wohnbereich war von der Straße aus zugänglich und über eine Außentreppe gelangte man auf das Dach. Die Dächer wurden damals von Balken gestützt und von unten mit Reisig und Schilf und Gras zugefüttert und dann mit einer Lehmmasse verschmiert. Und das wurde im Regelfall weiß angestrichen. Und das Dach bekam ebenfalls eine Lehmschicht. Und je nachdem, ob man reich oder arm war, war man arm, dann blieb die Lehmschicht. Die wurde regelmäßig, musste man die walzen, vor allem nach starken Regenfällen. Wenn man aber etwas reicher war, wurden darauf Bretter gelegt. Und wer es sich leisten konnte, legte darauf auch noch Ziegel. Und an der Parallelstelle steht, dass die vier Leute Ziegel abdeckten. Das ist also ein Zeichen, dass es ein Haus eines reicheren Mannes gewesen sein muss, denn das konnten sich nur wenige leisten. Und das Dach wurde dann im Regelfall auch als Nutzfläche genutzt. Hier wurden Früchte getrocknet, im Laubhüttenfest wohnte man auf dem Dach, Kinder spielten dort und so weiter. Ja? So, und die vier gehen jetzt also von außen über die kleine Treppe nach oben, hat wohl keiner richtig gemerkt, und fangen an, die Ziegel und die Bretter beiseite zu räumen, die festgestampfte Erde zur Seite zu schieben und dann durchzudrücken. Ja, das, was da dann drunter ist zwischen den Balken, weil einiges konnten sie rausnehmen, aber da fiel auch ganz viel natürlich nach unten. Logisch, ne? Sondern stellt euch mal vor, hier oben kommt da jetzt jemand und fängt an zu butteln. Ja, irgendwann rieselt der Kalk in den Nacken. Ist einfach so. Und das wäre bei Jesus nicht anders gewesen. Und die guckten immer mal wieder nach oben. Aber Jesus predigte einfach weiter. Dann guckten sie wieder nach oben. Er predigte einfach weiter. Ja. Das ist ja nicht in 3 Minuten geschehen. Die haben da bestimmt 20, 30 Minuten dann rumgewirkt oder vielleicht auch nur 20 Minuten. Ist egal. Aber es dauert doch seine Zeit. Und alle gucken nach oben. Was machen die da oben? Und keiner geht da hin und sagt, klopft ihm mal auf die Schulter und sagt, ey, was tut ihr hier eigentlich? Hört mal sofort damit auf. Das ist mein Haus. Das ist gerade mal Sachbeschädigung, was du hier tust. Steht nicht in der Schrift. Und dann nehmen sie die Bahre, ich meine, man kann den ja nicht senkrecht runterlassen, wenn er gelähmt ist. Ne? Das muss also schon eine gewisse Größe haben, das Loch, dass der auch so runterkam, dass der nicht aus der Bahre fliegt. Und lassen ihn direkt Jesus. Und Jesus guckt zu und reagiert nicht. Ja? Also ich gehe mal davon aus, wenn das hier jetzt passieren würde, es dauert keine 2 Minuten, dann sind die Ersten von hinten nervös, was passiert da oben. Inklusive des Redners, versteht sich. Bei Jesus war das anders. Und diese 4 haben nicht lange überlegt, wer zahlt denn das? Was kostet das? Darf man das? Das ist ja Sachbeschädigung. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie anschließend auch den Schaden wieder repariert haben oder bezahlt haben, dass er repariert wurde. Aber es kostet erstmal Geld, oder? Zumindest hinterher. Sie haben nicht über Sinn oder Unsinn ihrer Strategie nachgedacht. Not macht bekanntlich erfinderisch. Es gab nur diesen Weg zu Jesus. Und nur den gehen sie. Und mit Erfolg. Und mit Erfolg. Jesus war ihre letzte Hoffnung. Darum handeln sie so. Wie können wir als die Menschen, die geistlich tot sind, die Gelähmten, die Gefangenen dieser Welt, wie können wir sie zu Jesus bringen? Was suchen wir für kreative Wege, für Möglichkeiten? Veränderungen, lassen wir sie zu, damit Menschen zu Jesus finden können? Sind wir bereit, dass jemand das Dach hier abdecken darf, um dieses Bild zu gebrauchen? Etwas zu verändern, vielleicht auch Liebgewordenes zu verändern, damit Menschen Jesus finden können? Ich mache mir ganz viele Gedanken im Moment. Ich bin jetzt fast 2 Jahre hier Pastor. Wir werden morgen im Ältestenkreis darüber auch sprechen. In den 2 Jahren hat es keine Bekehrung, keine Taufe und keine Aufnahme gegeben hier in der Gemeinde. Helft mir bitte zu verstehen, warum. Helft mir bitte zu verstehen, warum. Ich möchte das nicht auf die leichtfertig auf die Kappe nehmen. Ich leide darunter. Was müssen wir für Wege finden, damit wir den Gelähmten durchs Dach kriegen? Helft mir bitte, dass ich das verstehen kann. Und uns Ältesten. Sie fragen nicht, wer wird das bezahlen? Sie fragen nicht, geht das überhaupt? Sie fragen nicht, was werden die Menschen denken? Sie sagen nicht, ich gehe ein unkalkulierbares Risiko ein. Sie marschieren und machen einfach. Und Gott segnet das. Vielleicht sollten wir viel mehr machen und einfach Dinge mal ganz kreativ tun. Und sehen, wie Gott es segnet. Statt immer zu sagen, das geht hier nicht, das ist falsch, das könnte theologisch bedenklich sein. Nein, das macht man nicht. Nein, das geht so überhaupt nicht, das ist nicht. Das wünsche ich mir vielleicht. Ich möchte mit euch darüber ins Gespräch kommen. Wie können wir Menschen durchs Dach zu Jesus bringen? Echter Glaube äußert sich im diakonischen Handeln. Das ist meine feste Überzeugung. Und liebevolle Diakonie ist ein entscheidender Weg, damit Menschen in Kontakt mit Jesus kommen können. Er sah ihren Glauben, heißt es. Jesus musste nicht in ihr Herz blicken, um dort Glauben zu sehen. Es reichte ihm, dass er das Loch in der Decke sah, was größer und größer wurde. Es reichte ihm, als er die Strohteilchen und Lehmbröckchen spürte, die auf ihm herunterrieselten. Es genügte, dass er den keuchenden Atem der Männer hörte, die ihren Freund auf eine Matte herabließen. Das sagte ihm genug über ihren Glauben, über ihre Beharrlichkeit und über ihre Anstrengung. Und es zeigte vor allem auch die große Liebe, die diese Menschen untereinander verband. Jesus sieht ins Herz, aber er sieht auch auf die Finger. Und die Finger zeigen Glauben. Manchmal ist die Diakonie, die gelebte Diakonie, viel mehr Glauben als das, was wir Theologen so manchmal fabrizieren. Auch das muss ich mal ganz deutlich sagen. Und wie oft verrennen wir uns in unseren theologischen Nebensächlichkeiten und streiten. Dann kann Gemeinde nicht wachsen. Wie ist das bei uns? Sind wir bereit, aus Liebe zum Nächsten uns etwas kosten zu lassen, Menschen zu Jesus zu bringen? Sie hätten ja auch arbeiten gehen können an dem Tag, Geld verdienen. Nein, sie machen Pause, nehmen ihren Freund und bringen ihn zu Jesus. Vielleicht kostet es Überwindung, jemanden zu Jesus einzuladen. Es kostet sicherlich Zeit, sich für Menschen einzusetzen. Und es kostet auch Geld. Das Dach muss repariert werden anschließend. Und es fordert mein Herz. Es fordert mein Herz. Und dann sehe ich als Drittes das Ergebnis. Umfassende Heilung. Umfassende Heilung. Das ist doch schon merkwürdig. Da liegt dieses Häufchen Mensch vor Jesus und er sagt nur, dir sind deine Sünden vergeben. Er wollte körperliche Heilung. Bekommen hat er den Zuspruch des Glaubens und den Zuspruch des ewigen Lebens. Wie viele Menschen legen heute Wert auf Zeichen, auf körperliche Heilung, auf Spektakel? Aber der wichtigste Bestandteil des Lebens ist nicht, dass ich körperlich gesund bin, sondern dass meine Seele gesund ist. Eine gesunde Seele kann auch in einem kranken Körper leben und sehr glücklich sein und zufrieden sein und dankbar sein. Die Seele muss gesund sein, das ist das Entscheidende. Die Seele geht in die Ewigkeit ein und bekommt einen neuen Körper einmal in der Ewigkeit. Der Körper ist Begleitwerkzeug, Ausdruck, dass ich Jesus dienen kann, Tempel des Heiligen Geistes und so weiter. Da gibt es viele Ausdrücke für. Aber dieser Körper wird irgendwann sterben und verwesen. Ja, zugegeben, Samenkorn des Auferstehungsleibes, selbstverständlich. Und ihr erlebt es selber, die ihr alt seid. Man wird schwächer und schwächer und schwächer und irgendwann stirbt man. Ist so. Ich habe auch nicht mehr die Kraft eines 30-Jährigen, auch nicht mehr die eines 40-Jährigen. Ich bin ja auch nun fast keine 60 mehr. Bin bald 61. Ist so, man wird schwächer. Und das müssen wir annehmen können und sagen, ja, es ist so. Das müssen wir annehmen können. Ja. Und wenn Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, mit diesem Ausspruch setzt Jesus an der Wurzel allen Übels. Körperliche Gesundheit ist nicht so wichtig, aber hier ist die geistliche Gesundheit. Die ist so, ist wiederhergestellt, sie ist von Jesus bestätigt. Du bist ein Kind Gottes. Dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst in der Ewigkeit Gottes geben. Was ist das für ein Geschenk? Was ist das für ein Geschenk? Und damit wird diesem Kranken eine Heilsgewissheit gegeben, die Unsicherheit genommen. Bin ich denn überhaupt als Gelähmter bei Gott? Meine Gesellschaft sagt mir, ich bin Sünder, ich habe gar keine Existenzberechtigung bei Gott. Meine Theologen sagen mir, Abschaum, wer bin ich eigentlich? Und Jesus sagt ihm, ein von Gott geliebtes Kind bist du, dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst in der Ewigkeit leben. Ich möchte dir Sicherheit geben, du bist mein Kind. Die sind deine Sünden vergeben. Was ist das für eine schöne Aussage, wenn ich abends ins Bett gehen kann und ich weiß, Gott hat mir, meine Sünden sind mir vergeben. Und wenn ich nachts nicht mehr aufwachen sollte nach der Nacht, dann weiß ich, wo ich bin in der Ewigkeit bei Gott. Was für ein Trost, den Gott uns schenkt. Jesus durchbricht diesen biblischen falschen Ansatz der Theologen und sagt, du darfst an Gott glauben, weil ich dir die Sünden vergeben habe. Und du darfst in der Gegenwart Gottes sein. Die körperliche Heilung dieses Mannes ist nur eine Folge dessen, weil kritische Theologen das nicht wahrhaben wollen, dass Jesus Sünden vergibt. Die körperliche Heilung ist nur ein Begleitzeichen, dass Jesus sagt, ich habe das Recht, als von Gott Gesandter Sünden zu vergeben und ich beweise es dir jetzt, steh auf und geh nach Hause, du bist geheilt. Umfassende Heilung. Dieser Mann erlebt beides. Er erlebt, dass seine Seele eine Bestätigung bekommt, du bist ein gläubiger Mensch und du hast Existenzberechtigung in der Gegenwart Gottes. Und er erlebt als Zweites auch noch, körperliche Heilung, vollständige Wiederherstellung. Leute, und genau das ist das, was die Menschen heute brauchen. Die Menschen brauchen es, dass wir sie zu Jesus bringen, wo sie nach Leib, Geist und Seele gesund werden können. Und alle Gemeindearbeit muss sich daran ausrichten. Gemeinde ist nicht ein kuscheliger Wohlfühlclub. Gemeinde hat den Auftrag zum Dienst an dieser Welt und nichts anderes. Hinauszugehen zu den Menschen, die Jesus brauchen, damit sie gesund werden können, nach Leib, Geist und Seele. Das ist unsere Verantwortung. Und darum fragen wir nicht, wer soll denn das bezahlen? Das tut man doch nicht. Darum fragen wir nicht danach. Sondern wir suchen nach kreativen Wegen, wie wir Menschen in die Gegenwart Gottes bringen können. Amen.